Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Heute vor 75 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Eine Zensur in vielerlei Hinsicht. Welchen Einfluss dieser Tag auf die Musikgeschichte hatte, das bespreche ich mit Friedrich Geiger. Er lehrt historische Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater in München. Ich grüße Sie, Herr Geiger.
Ja, herzlichen Dank.
Es gibt ja in den Geisteswissenschaften diesen viel zitierten und auch sehr umstrittenen Begriff der Stunde Null. Also diese Vorstellung, dass mit der Kapitulation alles wie mit so einer Art Reset-Taste gelöscht und auf Null gestellt war. Wie zutreffend ist dieses Bild für die Musikszene in Deutschland 1945?
Ja, das ist auch für die Musik überhaupt nicht zutreffend, also wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Man kann erstmal ganz pauschal sagen, dass also diese Konstruktion einer Stunde Null für die Musikgeschichte wirklich keinerlei Basis hat.
Vielleicht sollten wir wirklich nochmal feststellen, wie sich die Musikpolitik im Nationalsozialismus ausgewirkt hat auf das, was überhaupt an Musikkultur im Jahre 45 noch da war. Also es waren ja viele, viele Künstler emigriert, waren in die USA gegangen. Vielleicht sollten wir mal anfangen bei der, ja, klassischen Musik, wie hatte sich die verändert? Hatte sich die überhaupt dramatisch verändert in diesen Jahren?
Ja, die hat sich ganz dramatisch verändert, denn es sind eben viele Musikerinnen und Musiker, die vor 1933 die Musikszene in Deutschland geprägt hatten und dann muss man auch sagen, natürlich auch in Europa, denn das NS-Regime hat sich ja immer weiter expandiert, sind verfolgt worden, zunächst ganz am Anfang, vor allem aus Gründen, den politischen Widerstand zunächst mal zu brechen. Also das Regime wollte sich etablieren und dann aber sehr schnell war klar, dass es vor allem natürlich um die rassistische Politik des NS-Regimes geht und die sogenannten nicht-arischen Musikerinnen und Musiker, also vorwiegend mit jüdischem Hintergrund, aber auch Sinti und Roma und andere, sind sofort, sehr kurz nach der sogenannten Machtergreifung, ins Visier der NS-Verfolgungspolitik geraten. Und das führte zum einen natürlich zu Massenfluchtwellen mit verschiedenen Höhepunkten, sofort 1933 natürlich, aber dann auch nochmal 1935, als die sogenannten Nürnberger Gesetze erlassen wurden. Und zu Kriegsbeginn natürlich dann auch nochmal jeweils bei den verschiedenen Expansionswellen, also wann immer sozusagen das NS-Regime neues Gebiet annektierte, griff das sofort auch natürlich auf die dortige Musikszene über und die betroffenen Musikerinnen und Musiker mussten fliehen oder wurden eben auch, und das mit zunehmender Dauer der NS-Herrschaft immer radikaler, wurden eben auch inhaftiert, verfolgt und eben dann auch umgebracht.
Das bedeutet, wenn wir jetzt die klassische Musik nehmen, dass wahrscheinlich auch qualitativ einfach in den Jahren zwischen 33 und 45 ein enormer Qualitätsabfall zu bemerken war. Aber die Musik an sich war ja nicht verfemt, verboten. Anders bei Musik wie dem Jazz beispielsweise oder Musik, die dem imperialistischen Amerika zugerechnet wurde, gab es da in den Jahren 33 bis 45 vielleicht Spielarten, die der nationalsozialistischen Kulturpolitik eben doch gefallen und entsprochen haben?
Ja, also man muss vielleicht zunächst noch mal ganz kurz sagen, auch im Bereich der sogenannten klassischen Musik gab es durchaus Musik, die wirklich verboten war. Also es war ganz grundsätzlich immer, kann man sagen, vor allem von der Person abhängig. Also alle Komponisten und Komponistinnen, die irgendeinen jüdischen Hintergrund hatten, durften nicht gespielt werden. Man durfte keinen Mendelssohn spielen, durfte keinen Mahler spielen und das betraf natürlich auch lebende Komponisten. Sie durfte keinen Arnold Schönberg erklingen, kein Kurt Weill. Also da ist schon auch wirklich ein großer Teil an Repertoire tatsächlich auch weggebrochen, das es vorher eben gab. Und gerade weil die 20er Jahre eben so eine sehr vielfältige Zeit der Musikmoderne waren, wo es sehr viele unterschiedliche Strömungen gab, ist hinterher eben eine deutliche Verarmung doch festzustellen auf den Teil von Musik, der eben dem NS-Regime konform war. Und das war eben tatsächlich eine Form von Musik, die sich eben in irgendeiner Weise instrumentalisieren ließ für die Propaganda des NS-Regimes, also alles, was so zum deutschen Kulturerbe gehörte, klassische symphonische Repertoire, Beethoven, Brahms und Bruckner, aber auch durchaus im Bereich der zeitgenössischen Musik.
Herr Geiger, lassen Sie uns doch gerne nochmal auf unsere Eingangsfrage zurückkommen, auf diesen Begriff der Stunde Null. Warum lässt sich nicht wirklich von einer Stunde Null im Jahr 1945 sprechen?
Also da muss man sich zunächst mal angucken, welche Kontinuitäten es gab. Also es gab eigentlich auf keinem Feld des Musiklebens einen wirklich personellen Neubeginn, wenn man mal absieht von ganz prominenten Ausnahmen. Also die prominenteste Ausnahme ist sicherlich Wilhelm Furtwängler gewesen, der berühmte Dirigent der Berliner Philharmoniker, der tatsächlich Berufsverbot erhielt. Die allermeisten derer, die zwischen 33 und 45 wichtige Posten im Musikleben besetzt hatten, ob das nun sozusagen auf der künstlerischen Ebene war oder auch auf der Verwaltungsebene, im Management und sonst wo, oder auch publizistisch, sind relativ schnell nach der Kapitulation wieder im Amt gewesen. Das hat ganz bestimmte Gründe, diese personellen Kontinuitäten und eigentlich das Scheitern Entnazifizierungspolitik. Da kann man zum einen nennen, dass es einen weitreichenden Konsens gab zwischen den Besetzten und den Besatzungsmächten über die Größe der deutschen Musik. Mhm. Ja, also das ist ein ganz entscheidender Punkt aus meiner Sicht. Die hatten ja den Auftrag sozusagen einer kulturellen Reedukation, Reeducation.
Ja.
Und nun ist das aber schwierig, wenn man sozusagen auch der Meinung ist, dass eben Beethoven, Brahms und Bruckner sozusagen die größten Komponisten gewesen sind. Oder sagen wir,
möglicherweise Bruckner, Wagner Komponist. Noch dazu.
Ja. Mhm. Richtig, ja, und Bach und so. Mhm. Ja. Also darüber gab es eigentlich Konsens. Und das führte natürlich dazu, dass so ein bisschen die Basis auf diesem Gebiet fehlte, um nun sozusagen wirklich zu sagen, da habt ihr euch getäuscht mit euren Annahmen, sondern das wirkte doch weitgehend fort.
Herr Geiger, das klingt jetzt aber, so wie Sie das schildern, was lässt sich denn für uns, für heute, für das Jahr 2020 feststellen, was möglicherweise wirklich noch bis heute aus dieser Zeit 33 bis 45 in unserer Musikgeschichte nachwirkt?
Man muss sagen, inzwischen ist da Gott sei Dank doch in vielerlei Hinsicht das Bewusstsein geweckt worden, dass es eben eine wahnsinnig interessante Musikszene vor 33 gab. Also es gibt ja mehr und mehr Wiederentdeckungen auch von Komponisten, deren Repertoire völlig unbekannt war, obwohl sie vor 33 relativ bekannt waren. Also das ist schon mal sozusagen auf dem richtigen Weg. Aber natürlich ist es so, dass nach wie vor die Repertoires der Opernhäuser, der Konzertsäle und so weiter, da fehlt viel an Musik, die sehr, sehr interessant wäre und die in den 1920er, frühen 1930er Jahren viel gespielt wurde, die wir aber nicht in ausreichendem Maße kennen, weil sie sich sozusagen aus diesen Gründen nicht durchsetzen konnte.
Heute vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Von einer Stunde Null für die Musik kann in dem Zusammenhang nicht gesprochen werden, sagt der Musikhistoriker Friedrich Geiger. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und einen schönen Tag nach München.
Ich danke Ihnen, Frau Ufer.